Es waren einmal zwei herzlich eskalierende und verdammt gut aussehende Dudes.
Andreas, was meint die? Redet die von uns?
Die sich auf eine Reise begaben.
Ja, ich halte mich jetzt schon für ziemlich begabt.
Ich kenne die gar nicht.
Um ihr zweifelhaftes Halbwissen mit der Menschheit zu teilen.
Die weiß schon, dass wir nur einen Podcast machen, oder?
Oh, Alter, ich eskaliere gleich.
Aber herzlich.
Wir sind wieder da.
In
Hallo da draußen.
Video, ich weiß gar nicht, wie der Song geht.
Genau. Ja, richtig, ja, was ist das? Was ist das für ein... Ich bin wieder hier in meinem Revier. Das ist doch Westernhagen, ist es nicht Westernhagen?
Ja,
ich glaube schon. Nicht, dass wir jetzt Shitstorm kriegen von den Leuten, die sagen, ey, das ist
wie,
nicht...
Wie vor allem, kennst
das
du das?
Ist Grönemeyer,
genau.
Lindenberg.
Aber kennst du das,
nein,
wenn,
das ist
wenn man vor irgendwo einen Podcast hört oder so und die kommen auf irgendein Wort nicht und man weiß es aber.
Ja, dann, du willst es dann sagen.
Dann stirbt man tausend Tode.
Richtig.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja, und damit schön, dass
ich muss doch
seid.
Eben...
Bei herzlich
ja, genau, jetzt
herzlich
hast du schon so, ist mir egal, ob ihr da seid. So, ich will jetzt reden. Ist mir völlig egal. Jetzt hört mal auf, so nett zu sein. Also, ich wollte, du hattest eben irgendwie was, wir hatten eben so Witze gemacht über Werbung aus den 90ern.
Ja.
Und ich habe gestern gelacht, ich bin durch den Ort gelaufen und es, hier tritt eine Band auf und die Band nennt sich eine Band namens Wanda.
Aha.
Sagt dir das was?
Oh, es müsste mir was sagen. Ich glaube, das ist irgend so ein 80s-Kram, oder?
Es ist ein Film.
Es ist eigentlich nicht eine Band
namens Wanda.
Ich kenne einen Fisch namens Wanda. Ist das da?
Richtig, genau. Und dann habe ich nur gedacht, so ja, für Leute wie mich, meine Generation, die lachen jetzt über diesen Bandtitel und denken sich ja, wie cool. Alle anderen verstehen das nicht mehr.
Alle anderen denken cringe.
Genau, ja. Ich erinnere mich immer so an meinen Titel von damals, meine ersten Seminare über das Thema Kommunikation, Streitkultur etc. Die hießen und täglich grüßt die Wut in mir. Und die Leute haben es nicht kapiert damals schon. Ne? Die haben so gesagt, was ist das für ein komischer Titel? Ja, ja, genau. Und ich habe gedacht so, wow, bin ich so genial, ich bin so krass, voll der coole Move.
Ja.
Die Sache ist nur die, das passt ja gut zu dem Thema von der letzten Folge. Wenn außer dir halt dein coolen Move irgendwie niemand versteht, dann.
Ja, voll. Ich hatte ja
ist
meine.
Halt auch schwierig.
Die waren jetzt lyrisch nicht so verwoben und so. Aber meine ersten Seminare hießen ja, ich sehe dich. Und damit konnte keiner was anfangen. Also da hat keiner gedacht, ja, das ist schön. Ist das eine Optikergeschichte? Nein. Also das haben die schon geschnallt, dass das irgendwas damit zu tun hat mit Pädagogik und so. Aber ist es nicht, welches Thema ist denn da? Also und vor allem denken auch alle, ja, ich sehe ja die Kinder auch, wenn ich mit denen arbeite und so weiter. Oder eigene oder so, ne? Und das ist nicht immer der Fall. Aber ja, das sagst du dir ja nicht. Gewesen, ich kann die nicht sehen. Also gehe ich mal zu dem Dirk Fiebelkorn. Heute heißen die Seminare anders. Heute heißen sie, ich hätte gerne so volles Haar wie Andreas Ebenhöhe. So heißt die Seminare heute.
Ich dachte, jetzt sagst du da schon sowas, ich wäre so gerne Millionär, dann wären wir bei den. Weißt du?
Ja, bei dem
ich wäre so gerne Millionär.
Millionär, dann wäre mein Konto niemals mehr.
Niemals mehr. Genau, und wer hat's gesungen?
Die Ärzte sagen, die Prinzen natürlich.
Geil, die Ärzte, das wäre mega. Die müssten das mal covern, die Ärzte.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Die müssten so einiges mal covern. Ja.
So, mein Hübscher, ich habe zwei Themen mitgebracht, die haben es in sich. Bist du bereit?
I'm ready.
I'm ready. Seid ihr auch bereit? Ach so, ihr seid mir egal heute, genau, ist mir scheißegal. Wir gehen heute in zwei starke Themen. Themen, die mich in den letzten Wochen sehr beschäftigen und die mir immer wieder begegnen und ich bin sehr gespannt, wie es dir damit geht und wie du darüber denkst. Wir fangen an mit dem Thema Angst. Es geht einmal um, wovor haben wir Angst? Was sind das für Ängste? Was machen diese Ängste mit uns? Und dann möchte ich etwas sehr Beklemmendes mit dir besprechen zum Thema Angst, nämlich die Angst vor der Angst.
Mhm.
Ja, und ich starte einfach mal ganz kurz und dann kannst du mal schauen, wie es dir damit geht und ob du dazu was zu sagen hast. Ich erlebe sehr viele Menschen, die sehr oft sehr viel Angst haben. Mhm. Und das können jetzt Ängste sein, die ich verstehe, das können aber auch irrationale, also ne, das ist schon die Bewertung, irrationale Ängste sein, also Ängste, deren Gründe, deren Argumente, deren Basis, deren Grund und Boden ich nicht verstehen kann.
Mhm.
Sie sind aber da und ich merke, wie stark die Ängste sind. Ich merke auch, dass selbst wenn ich keine Angst habe, die Angst im anderen echt ist. Und die kann ich nicht wegreden, die kann ich auch nicht wegargumentieren, die kann ich auch nicht beschwichtigen durch irgendwie, ja, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Das tut zwar gut, also demjenigen, aber es macht die Angst nicht weg. Die Angst ist ein unfassbar starkes Gefühl, die Angst ist omnipräsent bei Menschen. Und da können wir auch über Auslöser sprechen, wie ist diese Angst eigentlich entstanden? Warum halten wir an Ängsten fest oder hält die Angst an uns fest? Wann ist die Angst sinnvoll und beschützt uns womöglich? Wann ist die Angst, macht die keinen Sinn mehr, weil sie uns nicht beschützt, sondern sie uns ins Verderben führt oder wir einfach ein scheiß Leben haben oder unsere Beziehungen kaputt gehen wegen Ängsten, ne? Und ja, das sind so Dinge, die treiben mich um, weil das Thema Angst, gerade in den heutigen Zeiten, ne, mit den Kriegen, mit der Inflation, mit den wirtschaftlichen Veränderungen, mit dem verliere ich meinen Job, kriege ich noch Rente, bleibe ich gesund, alles ist krebserregend, überall lauert eine Gefahr, eine Krankheit, eine Infektion. Also überall ist die Angst zu spüren und überall wird sie immer stärker und überall übernimmt sie, nicht überall, aber in vielen Situationen übernimmt sie das Geschehen. Sie übernimmt dein Fühlen, dein Denken und dein Handeln. Ja. Und die Leute leiden darunter. So, das wollte ich einfach mal sagen und jetzt kannst du, wenn du willst, mal gerne in Resonanz damit gehen.
Ja, also super spannendes Thema. Gehe ich voll rein. Ich lass auch mal kurz was rein, was ich direkt damit verbinde. Ich habe gestern mit meinem Sohn neue Folgen von Star Wars gesehen. Die gibt es jetzt so 6 Folgen oder so. Da geht es so ums Imperium, also die Bösen und so weiter. Und da gibt es einen Spruch bei den Bösen, das sind die mit den roten Lichtschwertern, die Sith. Die Angst ist mein Verbündeter. Und dann war eine Jedi, also eine Gute, und die hat dann, die andere wurde immer ohnmächtiger und schaffte das nicht mehr, also ich muss ja nicht ins Detail reingehen, aber es fiel dieser Satz dann, ja, die Angst ist mein Verbündeter von der Bösen, und dann sagte die Gute, oh, das ist aber ein sehr schwacher Verbündeter. Und dann irgendwann sagte sie, kann es sein, dass die, so nach dem Motto, kann es sein, dass die Angst gar nicht dein Verbündeter ist, sondern dein Meister, so. Oder ich habe eher den Eindruck, das und so. Also das fand ich super spannend. Und mir hilft, also das ist das Erste, was mir so reinkommt, ist, mir hilft es zu verstehen, dass die Angst eigentlich eine Art Überlebensprogramm ist, wenn man so will. Also die Angst ist ja dazu da, um unser Überleben zu sichern. Und wir Menschen haben ja auch ganz viele Programme in uns, ne, noch auch in unserem Kleinhirn und so weiter, die unser Überleben sichern. Und diese Programme gehen zum Beispiel auch gegen die Realität. Das heißt, wenn ich kein komplettes Bild habe in dem, was ich empfinde, was ich erlebe und so weiter, dann braucht das aber mein Organismus, um zu funktionieren. Also dichtet er Dinge dazu. Ist ja bis zu 40% dichtet unser Gehirn dazu von dem, was wir wirklich erlebt haben. Also super spannend. Das heißt, dieses System ist gar nicht darauf ausgelegt, die Wahrheit zu kennen und eine gute Entscheidung zu treffen, sondern zu überleben. Und in der heutigen Zeit, also zumindest hier in unseren Breitengraden, ist das Überleben gar nicht so schwierig mehr, würde ich jetzt sagen, so, ne, in den meisten Bereichen. Ich will da niemandem zu nahe treten. Aber wir brauchen dieses Programm gar nicht mehr so extrem. Aber das übernimmt noch ganz viel Kontrolle. Und ich habe dann den Change hingekriegt mit dieser Angst, wo ich verstanden habe, das ist nicht meine Angst, die ich verspüre, sondern die Angst gehört zu meinem Programm. Es gibt Menschen, die nennen dieses Programm dann quasi zum Beispiel das Ego-Programm. Ja, also du hast dann dein Ego und das Ego will überleben und so weiter. Also es würde alles tun, um zu überleben. Und es braucht jetzt ja aber gar nicht zu überleben. Aber die Angst kriegst du trotzdem. Und ich habe früher mal gedacht, warum habe ich so viel Angst? Und dann ging die Angst nicht weg. Als ich aber verstanden habe, die Angst ist nur Teil dieses Programms, habe ich gemerkt, das ist gar nicht meine Angst, sondern das ist ein Programm, was jetzt in Kraft treten möchte. Und jetzt beginnt plötzlich, hatten wir letztes Mal ja auch mit Reiz und Reaktion, jetzt plötzlich beginnt so ein Fenster, wo ich selber entscheiden kann, nutze ich jetzt die Angst als Werkzeug, so wie sie ja eigentlich gedacht ist, für eine Flucht oder was auch immer, oder lasse ich mich komplett von ihr beherrschen und übergebe quasi so. Und das fand ich spannend. Also diese Idee dahinter zu verstehen, die Angst ist nicht von uns, sondern das ist ein externes Programm, also schon intern, ja, in uns, ist ja in unserem Gehirn. Aber so, das gehört gar nicht zu mir, sondern das ist quasi meine Ausstattung, die ich habe. Und dann reinzugehen und zu verstehen, jetzt kann ich selber entscheiden, ob ich diese Angst brauche oder nicht. Ist natürlich auf theoretischer Ebene. Nachher muss man natürlich tiefer reingehen und so alles, um dann da reinzugehen. Aber allein dieses Gedankenspiel, finde ich, macht schon sehr viel auf.
Ja, ich mache mir dann in der Praxis immer Gedanken, wie stark diese Emotionen sind und was ist, wenn wir in einen Widerspruch geraten. Obwohl das ist kein Widerspruch, sondern das ist im Prinzip eine fast Doppelbelastung, könnte man sagen. Ich möchte in der Kita-Welt was, in meiner Kita was verändern. Mhm. Ich habe aber Angst, es anzusprechen. Mhm. Und vielleicht ist es gar nicht die Angst, es anzusprechen, weil die Angst ist ja sehr diffus, sehr nebulös meines Erachtens nach, am Anfang. Ne? Es könnte auch sein, dass es nicht die Angst ist, etwas anzusprechen, sondern die Angst vor den Folgen.
Ja.
Zum Beispiel, dass es einen Konflikt gibt, dass ich nicht mehr gemocht werde, dass die Harmonie leidet oder ich meinen Job verliere. Jetzt will ich aber wirklich was verändern, weil es mir nicht gut geht. Ich ändere aber nichts, weil ich Angst vor unterschiedlichen Gründen habe oder vor dem einen Grund, den ich versuche dann herauszufinden. Und da stehen dann mehrere Dinge sozusagen miteinander verwoben in einem Kampf, will ich nicht sagen, sondern in so einer...
So eine Dynamik,
Ja, eine Dynamik. Ich will gesehen, ich will gehört werden. Ich bin wichtig. Nein, ich bin wichtig. Nein, ich bin wichtig. Nein, aber ich bin viel wichtiger. Ja, aber ich habe Angst. Ja, aber ich bin wichtig. Ne? Also ich will eine Veränderung, damit es mir gut geht. Und die Angst sagt, ja, aber ich habe Angst. Mhm. Und jetzt stehe ich da und will, dass es mir besser geht. Ich erlebe sehr viele Menschen, die wollen wirklich, also ich glaube denen das auch. Da ist ein echter Wille zur Veränderung, ein echter Wille, etwas beizutragen, ein echter Wille, ein Risiko einzugehen. Also der Wille ist da, aber sie gehen es noch nicht ein, dieses Risiko. Sie gehen diesen einen Schritt nicht, an den sie so ständig denken müssen. Und da ist diese Angst, die sagt, macht es nicht. Und ich überlege mir dann ganz oft, und wir hatten das ja schon in der letzten Folge, da geht es darum, dass wir nicht so rational sein dürfen, nicht so funktional, sondern lieber nochmal einen Schritt zurückgehen und gucken, okay, was hält dich gerade hier fest? Wieso bist du erstarrt? Wieso gehst du gerade nicht weiter? Was sind deine Widerstände? Also erzähl mir mehr von der Angst. Ich kann das, du merkst, Dirk, es fällt mir schwer, das in Worte zu fassen, weil ich gerade noch dabei bin, die Angst als Ganzes zu ergründen. Das ist mein neues Studienprojekt. Ich will versuchen, die Angst mehr zu verstehen, weil die Angst unfassbar groß ist. Die ist unglaublich stark. Da hast du Menschen, die haben ganz krasse Werte. Ja, die ist super mächtig. Menschen mit ganz starken Werten, mit ganz starken Idealen, mit Vorstellungen, Träumen und Wünschen und Zielen. Und das können die nicht erreichen, weil die fucking Angst so dermaßen krass ist, dass sie dich in vielen Situationen daran hindert, der Mensch zu sein, der du gerne wärst.
Ja.
Und ich versuche da so einzusteigen, finde aber gerade nicht die richtigen Worte.
Ja, und hier kleine Zwischenanmerkung. Ihr merkt, also wer unseren Podcast gerade zum ersten oder erst zweiten Mal guckt oder so oder hört, wir nehmen euch mit. Ne? Wir machen hier keine vorgefertigten Sachen. Das ist hier kein Seminar, was wir hier durchlaufen, sondern wir sind in einem Prozess. Und da lassen wir uns euch teilhaben, um das mal so zwischendurch zu sagen. Ich finde spannend, in diesem Moment genau das Gegenteil zu tun, wie das, was wir in der letzten Folge hatten. In der letzten Folge ging es um die Emotionalität und jetzt finde ich spannend, dass wir uns verwehren, durch diese Angst genau hinzugucken. Also ganz häufig, wenn wir diese Angst verspüren, dann ist das ein großer Knäuel und das wollen wir nicht und dann schieben wir es vielleicht weg. Und manchmal schieben wir es einfach nur weg, weil wir sagen, heute nicht. Und das machen wir eine ganze Zeit lang und dann passiert es halt nicht. Also ne, wenn ich zum Beispiel in meiner Kita unzufrieden bin oder wenn ich was verändern will. Und ich glaube hier, also wäre für mich zumindest ein Lösungsansatz, vielleicht sogar schon die Lösung, aber mindestens ein Lösungsansatz, in die Rationalität zu gehen und sagen, wovor, also genau was du gefragt hast, wovor habe ich eigentlich wirklich Angst? Also worum geht's hier eigentlich? Und dann auch sich vorzustellen, was kann eigentlich alles passieren, wenn ich das Thema jetzt bei der nächsten Teambesprechung anspreche, vor der versammelten Mannschaft? Was kann alles passieren? Und da gibt's ja mehrere Dinge, die passieren können. Und dann merken wir vielleicht, okay, vielleicht ist es wichtig, wie ich das Ganze vortrage. Wenn ich das so und so vortrage, dann wird die Hälfte in meinem Team sagen, nee, kann doch nicht sein, wie kommst du auf solche abstrusen Ideen und das schaffen wir hier eh nie, wir haben das schon immer so gemacht, ne? All diese Verhinderer kommen dann ja da. Ja. Aber wenn du dann merkst, okay, vielleicht muss ich das Thema von der anderen Seite vorstellen, also mit was anderem anfangen, dann kriege ich mehr Menschen dazu, zu verstehen, was ich eigentlich rüberbringen will. Das heißt, ich mache es eigentlich erstmal auf und das ist ja etwas, was Angst nicht will. Also Angst nicht will, klingt so, als ob Angst einen eigenen Willen hat, aber ne, so bei Angst geht es ja immer darum, diffus, so wie du gesagt hast, nichts aufmachen, alles so lassen, unheimlich viel Bewegung wie so eine dunkle Gewitterwolke. Und gibt ja auch bei Piloten, sagt man ja auch, also ich bin jetzt auch kein Pilot, wir machen hier immer Beispiele von Dingen, wo wir gar nicht in dem Bereich sind, der letzte Woche auch. Beim Pilot sagt man erstmal ins Gewitter ranfliegen und dann gucken wir erstmal so, ne? Und noch nicht in Panik geraten. Und das würde ich bei der Angst halt auch machen, auf einer sehr theoretischen Ebene, damit ich halt nicht getriggert werde und genau gucken, auch wie du so gesagt hast, wovor habe ich eigentlich Angst? Worum geht's hier eigentlich? Und manchmal sind das zwei oder drei Dinge und die müssen wir dann auch einzeln lösen oder einzeln angehen. Und wenn wir alles zusammen angehen, dann werden wir das nicht schaffen. So.
Oder habe ich überhaupt Angst? Ne? Es könnte ja auch sein, dass es keine Angst ist. Es könnte ein Zweifel sein, ein Selbstzweifel oder einfach eine Art von Zweifel. Es kann aber auch ein unerfülltes Bedürfnis sein. Also ich möchte etwas, den Status quo erhalten. Es ist gar nicht die Angst vor dem, was passieren könnte, sondern im Ursprung möchte ich vielleicht einfach nur, dass alles so bleibt, wie es ist. Also auch darum geht es dir wahrscheinlich. Ne? In diese Analyse, die es etwas faktischer macht, rationaler beziehungsweise etwas greifbarer macht. Ja. Herauszufinden, wo befinde ich mich gerade mit den Gefühlen, die ich habe.
Und noch nicht etwas verändern zu wollen. Noch nicht sagen zu wollen, so ich will mich jetzt von meiner Angst nicht kontrollieren lassen, ich möchte die und die Entscheidung treffen, sondern das erstmal wegschieben und sagen,
erkennen.
Das mache ich im nächsten oder übernächsten Schritt.
Erstmal
erkennen, was ist eigentlich hier los? Was habe ich eigentlich? Denn das kann ja bis hin zu, jetzt mache ich mal etwas ganz Weites auf, transgenerationale Weitergabe. Ich habe irgendeine bestimmte Angst, die gar nicht zu mir gehört, sondern die habe ich von meiner Mutter, meinem Vater oder sonst wem übertragen gekriegt. Das hat mit mir eigentlich gar nichts zu tun. Und das merkt man dann raus, wenn man merkt so, warum habe ich vor dem Ding Angst? Ich habe da sonst nie Angst vor und das irgendwie, das macht gar keinen Sinn so. Also es ist gar nicht, ich bin gar nicht der Typ dafür und alles. Und dann kann man da nochmal reingehen. Das ist aber schon sehr weit und was anderes. Also ich würde in diese Analyse reingehen, ohne das Ganze gleich lösen zu wollen. Ich glaube sowieso, dass wir immer zu schnell in die Lösung reingehen. Wir sollten vielmehr immer erst aufmachen, gucken, was haben wir da und uns dafür Zeit lassen.
Und einen Schritt zurückgehen.
Genau.
Immer einen Schritt zurückgehen.
Und das Spannende ist ja, wenn wir diesen Schritt zurückgehen, dann gehen die zwei Schritte vor, die wir da machen, umso schneller. Also wir sind durch das Zurückgehen und nach vorne gehen, sind wir schneller, als wenn wir versuchen, diesen einen Schritt nach vorne zu gehen. Ja. So ist meine Erfahrung.
Das ist wie, als würdet ihr direkt vor einem Baum stehen. Dann seht ihr nur den Baum. Mhm. Und wenn ihr einen Schritt zurückgeht, dann könnt ihr an dem Baum vorbeischauen. Und zwar links und rechts, nach oben und nach unten. Das heißt, es bieten sich mehr Optionen, mehr Möglichkeiten, die für dich passende Lösung zu finden. Weißt du, was mir bei dem Thema Angst auch noch aufgefallen ist? Mir begegnen viele Menschen, die haben Versagensängste. Die haben Angst, falsch zu sein. Die haben Angst, nicht richtig zu sein. Die haben Angst, nicht dem gerecht zu werden, dem Gegenüber, den Ansprüchen des Gegenübers. Da sind so viele, und die Angst ist da, ohne dass sie wirklich getriggert wird. Die ist dann schon, die wird Teil deiner DNA, die wird Teil deines Lebens. Ne?
Ja.
Das heißt, zum Beispiel, du hast jetzt ich glaube, du hättest irgendeine Erwartung an mich, Dirk, und jetzt gehst du aus dem Haus. Jetzt bist du ja nicht da. Das heißt, ich kann deine Erwartungen nicht enttäuschen. wenn es überhaupt sowas gibt. Ne? Können wir ja gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Und trotzdem ist die Angst da. Es ist sogar die Angst davor da, dass du bald zurückkommst, dass du bald wieder nach Hause kommst und dass du dir genau angucken wirst, was ich getan habe, was ich gesagt habe, wie ich gerade bin. Mhm. Und dass ich dann mich wieder rechtfertigen muss. Die Angst vor der Rechtfertigung. Die Angst, wieder dir erklären zu müssen, warum ich das getan habe. Die Angst vor der Art und Weise, wie du mich anguckst, wie du mit den Augen rollst, wie du vielleicht wortlos an mir vorbeigehst, wie du einfach nur abnickst. Und das ist so, ne, du merkst, ich habe damit in den letzten Monaten und Jahren ganz viel Kontakt gehabt, wenn ich merke, es ist an der Zeit für mich, dem Thema viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Mhm. Weil auch ganz viele Menschen ja betroffen sind. Also ich würde sogar fast alle sagen. Ich habe da auch noch so zwei Gedankenimpulse. Das eine ist, manchmal denke ich dann an gar nichts. Also wenn wir jetzt in diesen Rollen drin bleiben, ne, du hast mich dann als die wertende Figur jetzt hingestellt. Vielleicht bin ich das zum Beispiel gar nicht. Weißt
genau.
du? Und es spielt nur in deinem Kopf. Vielleicht,
richtig.
Wenn du, vielleicht sagst
ich
du,
ich mache das aus dir.
Ja, ich mach's doch jetzt oder so, ne? Und dann bin ich irritiert und denke, hä, was denn jetzt so? Da gibt's, glaube ich, auch so ein Sketch irgendwie so, da reden zwei nicht miteinander und irgendwann explodiert die eine Person total und sagt, ja, ist ja gut jetzt reicht's und so weiter. Und die andere Person sagt, ich hab doch gar nichts gesagt, so, ne? Und da sind die inneren Stimmen.
Das ist so für die Insider, das ist entweder ein Loriot oder ein Watzlawick-Klassiker.
Ja, auf jeden Fall. Das ist die eine Version oder die andere Version ist, ich bin vielleicht auf deiner Elternebene, also in dem Alter oder sogar Großeltern und, da wollen wir jetzt nicht zu tief reingehen, aber mich gibt es vielleicht gar nicht mehr. Ich bin gar nicht mehr da und trotzdem hast du diese Programmierung noch drin. Und das ist super spannend. Und das Spannende ist, das ist ja auch wieder dieses Vorgartenprinzip, ne? Also du hast das Gefühl, alle gucken hier auf meinen Vorgarten. Übrigens, wenn jeder das denkt, guckt jeder nur in seinen Vorgarten und denkt, oh mein Gott, mein Vorgarten. Ja, also so dieses Thema. Und dann ist es spannend, sobald du dich plötzlich nicht mehr dafür interessierst, wie dein Vorgarten aussieht, sondern das machst, wie du Bock hast. Also muss ja nicht gleich Verwahrlosung sein, aber so, du sagst, nee, muss ich heute nicht machen, das mache ich mal ein andermal. Hast du zwei Parteien, also unter anderem, die eine ist, kann doch nicht wahr sein und wo du merkst, mit den Leuten willst du eh nichts zu tun haben und die anderen sind, genauso mache ich das jetzt auch. Finde ich vollkommen richtig, mein Vorgarten soll mir nicht mein Leben diktieren. Und dann hast du plötzlich Leute, die dir danach sagen so, ja ey, das war die richtige Entscheidung. Wo du selber denkst, ach so, ich dachte, ich bin der Einzige und auch in den nächsten 3 Jahren, der das so empfindet. Nee, du kriegst dann plötzlich viel Zuspruch und alles. Aber das hat man alles gar nicht im Kopf vorher, ne? Also dieses Kopfkino ist da so krass. Ja.
Warum machen wir das, Dirk? Wieso machen wir das so groß? Wieso geben wir der Angst so viel Macht? Wieso? Da gibt es ja diese wunderschöne Anekdote oder diese Geschichte über diesen Häuptling eines indigenen Volkes, der seinem Enkel oder seinem Sohn erzählt, ich fasse die jetzt hier nicht ganz zusammen, ich bringe sie nur auf den Punkt, ne? Die Geschichte des Wolfes und es ist der Wolf am stärksten, den du am meisten fütterst.
Ja.
Und jetzt könnten wir sagen, naja, ich liebe Wölfe, also ich möchte jetzt nicht, dass Wölfe genauso wie Haie so einen Negativ-Touch bekommen, aber wir nutzen jetzt mal diese Bildsprache. Wieso füttern wir, nennen wir es das Monster, das finde ich schöner als Wölfe, obwohl es ist, Angst hat ja auch seine Nähe, das finde ich auch nicht gut. Ihr merkt, ich bin ja selber so, ne? Weil die Angst, wie du gesagt hast, hat auch was Positives. Also bleiben wir einfach bei der Metapher des Wolfes. Wieso füttern wir die Angst so sehr? Warum füttern wir den Wolf? Wieso geben wir dem so viel Macht dadurch?
Vielleicht, weil wir glauben, dass wir den Wolf damit kontrollieren können.
Oh. Das heißt, die Angst groß machen, steht das womöglich die Sehnsucht, das Bedürfnis, sie mehr kontrollieren zu lernen,
dadurch, dass man sich um sie kümmert. Also wenn ich ängstlich bin, dann habe ich ja das Gefühl, ich kontrolliere die Angst. Sehr ähnlich wie mit der Kontrolle.
Weil ich mich damit beschäftige, meinst du? Weil ich sie dann in Händen halte, sozusagen.
Genau,
und dabei und dann kann ich sie ja sehen. Ich kann sie...
Ja. Eigentlich muss
genau, sie ist in meinen Händen. Genau, sie ist in meinen Händen. Ich kann mit den Händen nichts mehr machen.
Ja.
Ich kann nicht mehr trinken, ich kann nicht mehr essen, ich kann nichts mehr anfassen, ich kann kein Klavier mehr spielen. Die Angst ist in meinen Händen und ich bin machtlos.
Ja.
Aber denke, Ich hätte dann vielleicht mehr Macht.
Ja, du denkst über die Angst auf jeden Fall. Die kann dir jetzt nichts mehr.
Krass. Im Moment. Ist es nicht heftig, dass wir das Gegenteil dessen erreichen, wonach wir uns sehnen?
Ja. Und solche Widersprüche haben wir ganz häufig, ne? Also wir haben zum Beispiel auch dieses mit Macht und Machtlosigkeit und Wirksamkeit. Also ich erlebe ganz viel auch in unseren Bereichen, ne, in dem sozialen Bereich, Kita und Co., dass ganz viele Menschen, Kinder, aber auch Erwachsene ganz viel, versuchen, über Kontrolle zu arbeiten, also Dinge zu kontrollieren. Das ist auch nicht ganz falsch. Also wir sollten bitte zum Beispiel kontrollieren, ob ein Kind die Einrichtung verlassen kann oder nicht. Also, ne, um mal so ein Beispiel zu nennen. Aber wenn ich glaube, dass ich über die Kontrolle, dass das Mittel der Wirksamkeit ist, also Macht und so weiter, dann bin ich völlig falsch. Weil ich muss eigentlich erst die Kontrolle verlieren, um zu merken, wie wirksam ich wirklich bin.
Wow, so. Das hast du so schön gesagt, ja. Vor allen Dingen wird dann die Angst auch kleiner. Ja. Denn das ist, was du gesagt hast, du hast das so toll gesagt. Wenn wir die so groß machen durch das Bedürfnis oder den Wunsch nach Kontrolle, dann kontrolliert sie uns. Und dann steckt fast in jedem Moment nur noch Angst. Und wenn wir die loslassen, diese Momente der Angst, wenn sie dadurch kleiner wird und nur noch dort ihren Platz findet, wo wir sie brauchen, wo wir Sicherheit gewährleisten können oder zum Beispiel Qualität, also ne, wo es in unserem Bereich dann auch um Qualität geht oder auch um Sicherheit der Kinder. Wenn uns das gelänge, was wäre das für ein Wahnsinnserfolg, also für unsere eigene Entspannung, für unsere Lebenszufriedenheit, für die innere Ruhe, weißt du, so dieses so, es ist alles gut, du bist in Sicherheit, du hast ein schönes Leben, du bist ein guter Mensch, das wäre schon krass.
Ja, es wäre unheimlich viel auch Freiheit, ne?
Boah, ey.
Weil dadurch, dass ich Kontrolle ausübe, es ist ja wie so ein Virus, also nochmal ganz klar, Kontrolle ist in einigen Bereichen wichtig, ne? Ganz, ganz toll, aber wir müssen immer noch die Kontrolle kontrollieren. Das heißt also, wir müssen mächtiger sein als die Kontrolle. Wir müssen das immer noch entscheiden. Und sobald wir anfangen, immer die Kontrolle auch einfach, ja, wie sagt man, einzuleiten oder etwas kontrollieren zu wollen, nur für den Fall, dass was passieren könnte oder schadet ja nicht. Jedes Mal, wenn wir Kontrolle ausüben, wo wir es nicht unbedingt müssen, bezahlen wir sie ganz hoch mit unserer Freiheit, mit eigentlich auch unserer Wirksamkeit. Also ich werde dann unwirksam.
Und die anderen zahlen oft den Preis mit uns. Ja. Darf ich an der Stelle nochmal ein Star Wars Zitat bringen, weil du eben eins gebracht hast?
Bei mir darfst du immer Star Wars Zitate
bringen. Sehr schön. Ich glaube, das sagte Obi-Wan, sagte das, glaube ich, aber bestimmt sagt es noch ein anderer Jedi, da bist du ein bisschen besser drin in der Materie. Der sagte, nur ein Sith kennt nichts außer Extreme.
Ja.
Und ich glaube, mit der Angst ist das ähnlich. Wenn die Angst zu groß wird, dann führt sie zu Extremen. Mhm. Durch diese extreme Form der Kontrolle. Ich will sie so sehr kontrollieren, ich will sie so sehr abstellen, dass ich das vielleicht nur noch durch extreme Situationen beherrsche. Indem ich mich verletze, indem ich andere verletze, indem ich was kaputt mache, indem ich extrem werde, um mich wieder zu spüren, um eine Wirksamkeit meiner selbst festzustellen. Und das kann ja dann dazu führen, dass ich mich selbst beschädige, ich mich selber verletze durch mit Hilfsmitteln, dass ich andere verletze, um durch deren Leid wieder Zugang zu mir und meinen Gefühlen erfahre, ne? Dass ich sehe, okay, ich bin, ne, das ist ja so eine Art fast destruktives Verhalten. Ich beschädige andere, um ein Gefühl in mir zu erzeugen, weil die Angst so dermaßen sich wie das Nichts in die unendliche Geschichte. Die Angst breitet sich so dermaßen aus, dass das alles so diffus wird. Alles wird so nicht mehr klar zu verstehen. Und dann braucht es extreme Situationen oder extreme Gefühle oder extreme Handlungen, damit ich wieder connecte mit mir. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so verständlich ist, was ich sage, aber das kam mir gerade mal so in den Kopf,
also
dass die Angst auch Extreme auslöst.
Ja, total. Und das Beispiel ist ja super. Also es haben tatsächlich einige schon gesagt, aber ich glaube sogar, das erste Mal hat es dann tatsächlich Obi-Wan zu Anakin gesagt im dritten Teil, wo er sagt, so, nur ein Sith kennt nichts als Extreme, ne, weil er gesagt hat, also Anakin, ne, der später zu Darth Vader wird, sorry für den Spoiler.
Spoiler. Oh, scheiße.
ja, auf jeden Fall, der hat ja dann zu Obi-Wan gesagt, wenn du nicht mein Freund bist, also wenn du nicht für bist, bist du gegen mich, wenn du nicht Freund bist, irgendwie so, dann bist du mein Feind und so. Und darauf sagt er, nur ein Sith kennt nichts als Extreme und so weiter. Und das ist ja das Spannende, weil Anakin wurde ja zu Darth Vader aufgrund seiner Angst, seines Kontrollverlustes und all diesen Dingen und eben dieses, er hat sich unwirksam gefühlt, weil er ja natürlich gehypt wurde, er ist der Auserwählte und so weiter und darf aber nicht richtig mitspielen, der durfte dann nicht in den Jedi-Rat richtig eintreten und all solche Sachen. Also,
zumindest meinte er das. Er war ja schon sehr wirksam. Und dem hat man schon sehr viel anvertraut und zugetraut. Ne?
Ja.
Nur, das ist das Extrem. Also du musstest ins Extrem gehen, nur dann kannst du dich selbst erleben. Das Problem ist aber mit diesem Extrem, dass du halt dann auch zu extremen Dingen neigst und extremen Schaden anrichten kannst, wenn du immer nur im Extrem zurechtkommst oder glaubst, dass das Extrem die Lösung auf alles ist. Die Lösung für jede, die Antwort auf jede Frage.
Ja, und wenn einer sich mit extremen und negativen Dingen auskennt, dann auf jeden Fall Darth Vader. Also, der ist ja, also gibt es einen, naja doch, es gibt vielleicht noch ein paar, aber er ist schon einer der Top-Bösewichter, die wir haben im Kino, so der Archetyp eigentlich.
Ja. Oder Lord Voldemort oder Sauron von Mittelerde.
Ja, es ist super spannend. Also wie auch solche mächtigen, naja Kreaturen muss man jetzt fast sagen, also Menschen sind es ja dann nicht alles so, ne? Aber dass die niemals dahin gekommen sind, weil es denen gut ging. Ne? Also ist auch spannend. Und dann denke ich auch immer, jetzt mache ich mal einen großen Sprung, ich hoffe, das darf ich, dann denke ich immer so, ja, dann lass uns doch den Kindern in der Kita besser helfen. Weißt du so, damit die eben nicht, also jedes Kind in der Kita kann halt mal ein Voldemort werden, ne? Auch mit dieser ganzen Macht und alles. Und wir haben die Möglichkeit, dem Kind etwas zu geben, um das zu verhindern.
Ja. Stabilität, Geborgenheit,
Sicherheit,
all diese Dinge, Bindung, ne, all diese Dinge, die dazu führen, dass es nicht dazu kommen muss, dass Kinder zu Extremen neigen, um Kontrolle zu generieren, damit sie sich sicherer fühlen. Wenn sie sich, wenn sie sicher geerdet sind, wenn sie sicher gebunden sind, dann brauchen sie diese Einflüsse im Außen gar nicht, weil sie im Inneren ja so stabil sind.
Und dann, und jetzt komme ich zum Thema Angst zurück, ist es aber die Frage, ob wir angstbefreit sind in dieser Situation, zumindest was die Situation betrifft, wenn wir Angst haben, dass das Kind hier aufmüpfig wird und mir die Gruppensituation sprengt oder sonst was, dann aus dieser Angst raus gehe ich gegen das Kind vor. Und damit meine ich jetzt nicht körperlich oder irgendwas, sondern ich bin gegen das Kind in meinem Kopf. Das ist die, ich rede dann immer von der Dissoziation. Ja, wir dissoziieren vom Kind und wir müssen jetzt assoziieren. Also wir müssen mit dem Kind zusammen sein, also eine Einheit bilden, eine Verbindung herstellen. Und wenn wir das schaffen, das ist für mich auch die Lösung für herausforderndes Verhalten, um es mal hier ganz offen zu sagen. Dann haben wir es. Und da geht es dann nicht so drum, was mache ich jetzt mit dem Kind oder so, sondern wie bin ich? Also öffne ich mit dem Kind etwas und zeige mich, ich bin da für dich. Und das heißt jetzt nicht, dass wir nur liebsäuselnd dem Kind, hey, ich sehe, du zerstörst gerade den Kita-Raum und du schlägst die anderen Kinder. Hey, ich sehe, ich habe das Gefühl, dir geht es nicht so gut. Das meine ich jetzt nicht. Sondern ihr könnt auch, was weiß ich, einen Schockmoment mit laut ey oder sonst was. Aber das Kind spürt, seid ihr für das Kind oder gegen das Kind? Und da sind wieder diese Extreme so.
Ich bringe noch eine kleine Differenzierung mit rein oder vielleicht ein kleines Tool, was euch helfen kann. Und zwar, Dirk hat das schon wunderbar in Worte gefasst. Ich ergänze das dann nochmal um ein Bild. Also wenn ich in einer herausfordernden Situation stehe, die mir wohlmöglich Angst macht, die Druck oder Stress in mir auslöst, wie zum Beispiel auch ein Kind mit herausforderndem Verhalten, will ich mit dem, was ich dann tue, meine Reaktion, dient meine Reaktion dem der Entwicklung des Kindes oder der Beziehung zu meinem Gegenüber, oder dient meine Reaktion mir und meinen Ängsten? Geht es darum, meine Angst kontrollieren zu lernen oder meine Angst abzustellen? Wenn ja, könnte es sein, dass das aber nicht das ist, was das Kind oder der Prozess, die Beziehung gerade braucht. Also es unterscheidet sich, ne? Tue ich in dieser Situation etwas für mich, glaube aber, ich tue es für den anderen, oder tue ich es wirklich für den anderen oder für die gemeinsame Beziehung?
Ja.
Und da könnt ihr euch ja nochmal, da könnt ihr nochmal in diesen Raum gehen, in diesen Raum zwischen Aktion und Reaktion, ne? Oder Reiz und Reaktion. Und in diesen Raum dazwischen könnt ihr nochmal gehen und gucken, okay, so wie ich jetzt handle, so wie ich mich jetzt fühle, das, was ich jetzt denke, geht es dann nur um mich? Und darum, dass ich mein eigenes Trauma, meine eigenen Ängste, meine eigene Wut gerade irgendwie kontrollieren möchte oder besänftigen will? Oder geht's darum, was braucht mein Gegenüber gerade? Manchmal ist es das Gleiche, aber eher in den seltensten Fällen, oder? Was würdest du sagen? Das sind oft zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, vor allem ist ausschlaggebend, glaube ich, wie ich als Erwachsener die Situation sehe. Also habe ich noch so eine Programmierung von wegen Täter-Opfer und so. Das ist jetzt der Täter oder die Täterin und so. Und dann behandle ich die Person so. Wenn ich das nicht habe, dann ist es manchmal das Gleiche. Also dann kann ja auch, das finde ich auch immer spannend, wenn man selber so eine Kindheit hatte. Also wenn ihr ein Kind habt, was voll in den Kampfmodus geht, wenn es in den Stressreaktionen, ne, Stressfaktor 3000, ja, und es geht in den Kampfmodus rein. Und wenn ihr selber im Kampfmodus seid, also wenn das selber euer Grundtonus ist von Fight, Flight, Freeze, und wir alle haben einen Grundtonus, ist immer spannend in Seminaren und Coachings, wenn einige sagen, nee, es ist bei mir mal situationsabhängig. Und dann sage ich, nein, also du hast so einen Grundtonus. Und wenn du dann da reingehst, also normalerweise jetzt hoffentlich nicht, wenn du mit den Kindern arbeitest, aber dann kannst du das nachvollziehen und dann kannst du eher daran gehen, was braucht das Kind jetzt? Und dann kannst du dem Kind was geben oder einfach nur da sein. So. Also ich mache ja schon die krassesten Erfahrungen damit, dass wenn ich mit Kindern arbeite und die ein grenzenverletzendes Verhalten aufzeigen und auch bei mir und auch bei anderen Kindern, wenn ich dann nicht sofort die Verbindung kappe. Weißt du, so, wenn ich immer noch da bin, ich kann ja trotzdem Nein sagen und das darfst du nicht und das machen wir hier nicht und wir haben da Regeln und so weiter. Aber wenn ich innerlich den Tisch verlasse und keinen Bock mehr auf das Kind habe, dann spürt das Kind ja. Und es ist schon die größte Veränderung eigentlich, wenn ich innerlich am Tisch sitzen bleibe und
ja, trotzdem und sage, dem Kind nee, damit auch zeige, nicht. Du musst keine Angst davor haben, falsch zu sein. Denn wir sind alle ein Stück weit oder viele von uns sind damit aufgewachsen. Durch die Reaktion des Erwachsenen haben wir den Eindruck, wir waren nicht richtig, wir waren falsch. Wir sind vielleicht sogar unerwünscht, wir waren nicht lieb. Mhm. Das ist ja auch so ein Wort, das immer wieder noch gebraucht wird. Bist du lieb oder bist du brav oder bist du nicht lieb und nicht brav, bist du böse? Und da müssen wir raus. Ich glaube, dass wir viele Entscheidungen, auch was die Welt angeht und unsere Mitmenschen angeht, dass wir viele Entscheidungen treffen auf Basis dieser Ängste. Und das sind meines Erachtens nach keine gesunden Ängste. Das ist nicht die Kategorie, die wir brauchen, um zu überleben. Das ist die Kategorie, die uns manchmal dazu bringt, uns voneinander zu entfernen. Mhm. Weil wir uns misstrauen. Vielleicht abrunden noch das Thema Angst vor der Angst. Wir müssen auch gar nicht tief reingehen. Ich lerne immer mehr Menschen kennen, bei denen das, krankhaft hört sich jetzt irgendwie komisch an, bei denen wird das problematisch mit der Angst. Mhm. Du kennst ja so Menschen, die vielleicht auch Panik- und Angstattacken haben. Und viele von denen haben Angst vor der Angst. Und das ist das Krasse. Also es geht gar nicht mehr um, ich habe Angst davor, wie der Dirk mich anguckt. Ich habe Angst davor, dass ich wieder so massiv Angst bekomme, wenn der Dirk mich so anguckt.
Ja.
Und da ist etwas entstanden, was mir ganz, ganz große Sorgen bereitet. Mhm. Weil da wieder rauszukommen, ist extrem schwer. Ja. Kennst du Menschen, die Angst vor der Angst haben?
Also wenige. Und ich denke mal, die meisten schaffen das gut, das zu verbergen, so im Alltag. Ne? Also du siehst es eher weniger. Aber wenn du so Menschen hast, Ich finde, dann erkennst du es sofort. Also vor allem, wenn es so thematisch so eine Situation wird. Also wenn es eine thematische Angst ist, wie zum Beispiel irgendwie Kontrolle zu verlieren. Dann hast du dann jemanden, wenn du mit der Person in einem Raum bist, die dann sofort ganz viel tut, um diese, um nicht um die Kontrolle zu bekommen, sondern um keinen Kontrollverlust zu erleiden. Und das ist dann so eine Nuance. So, das passiert dann ganz viel. Ich habe auch gedacht, man müsse dann gegen sowas ankämpfen. Also gegen diese Angst ankämpfen. Und eigentlich ist das das Beste, was du machen kannst, um diese Angst größer zu machen. Also indem du dagegen ankämpfst und es nicht mehr haben willst, machst du es größer. Sagt man ja auch, gibt so einen Satz, ne? Mit alles, was du bekämpfst, wird größer. So. Und das ist in dem Moment auf jeden Fall so. Und es ist spannend, wie dann auch neurologisch das Gehirn funktioniert, wenn du deinem Gehirn sagst, ey, danke, dass ich hier, meinetwegen, also muss ja nicht sein, dass ich ängstlich bin, aber da, dass ich hier gewarnt werde. Hier könnte eine negative Situation passieren oder irgendwas, was ich nicht will. Und ich kriege im Vorfeld schon die Information, dieses Achtung, Achtung, sich dafür zu bedanken und da auch Zeit bleiben, nicht gleich rüber zu springen und dann als nächstes zu sagen, aber jetzt brauche ich das nicht. Also wie so ein kleiner Wachmann, der dann aufpasst, oh Dirk, da könnte was passieren, wo du Angst bekommen könntest oder irgendwie so. Dann kann ich in dem Moment sagen, okay, ey super, dass du mir Bescheid sagst, aber nee, ich sehe jetzt gerade, da könnte jetzt eigentlich nichts passieren. Also danke, dass du da bist, jetzt nicht. Und das ist so ein, das ist natürlich sehr kurz jetzt erklärt, aber so das ist so ein Mechanismus, der sehr erfolgreich ist, in die Veränderung zu kommen, also mit ganz vielen Dingen auch.
Ich habe auch gute Erfahrungen gemacht damit, die Angst anzunehmen als jemand, auf den ich neugierig bin, der mich interessiert. Ne? Wieso Dirk kommt auf mich zu, ich kenne einen Dirk nicht und jetzt habe ich massiv Angst vor diesem Dirk und versuche ständig irgendwie wegzurennen. Aber da ist immer wieder dieser Dirk und er könnte jetzt gleich was sagen, er wird jetzt gleich komisch gucken, er wird jetzt gleich irgendwas mit mir tun. Und dann habe ich mir gedacht so, es wird jetzt Zeit, den Dirk kennenzulernen. Also bleibe ich stehen. Und ich lass dich reden, ich lass dich gucken, ich lass dich machen. Und schau erstmal, wie gefährlich du wirklich bist. Und viele Momente der Angst haben sich dadurch entspannt, weil ich mich befreundet habe mit dieser Angst. Sie durfte mal sein, weißt du, sie durfte sich zeigen. Ja. Und dann waren die Hälfte der Ängste waren für mich gar nicht bissig, die waren nicht schlimm, die haben mir nichts getan. Ja. Die waren im Gegenteil eher ganz freundlich und die dann in den Arm zu nehmen und zu sagen, okay, schön, dass wir uns mal kennengelernt haben, liebe Angst. Mhm. Das war für mich ein ganz positiver, ein ganz guter Schritt. Ja.
Vor allem hast du dann ja auch etwas gemacht, was mega lösungsorientiert ist. Diese Angst, die ist ja dann nicht immer real, sondern ein Konstrukt in unserem Gehirn. Ja. Also wobei die Angst an sich ist ja niemals real, sondern die ist immer in unserem Gehirn. Und in dem Moment, wo du geguckt hast, was ist denn hier eigentlich wirklich los, bist du ja direkt in die Realität gegangen und ins Erleben. Ja, das heißt, du hast deine Sinne angeschmissen und hast geguckt, was ist hier denn? Das ist im Grunde genauso wie bei der Meditation gibt es sowas Lustiges, dass du dich fragst, wie ist mein nächster Gedanke? Und das machst du immer hintereinander. Und damit hast du dein Gehirn neurologisch quasi beschäftigt. Ja, und gehst in den Moment rein und bist nicht mehr, was wollte ich eigentlich noch einkaufen, Probleme, die ich habe und so weiter, sondern du bist im Hier und Jetzt, weil du dich jetzt diese Frage fragst oder die Frage stellst. Und das ist ja das, was du dann auch noch mitmachst, ne, bei dem, was du machst. Du guckst im Hier und Jetzt, was ist das da eigentlich? Und dann weißt du ja nicht, wovor du Angst haben sollst, weil du entdeckst es ja jetzt erst. Also das ist ja die Information für dein Gehirn. Also super spannend.
Ich glaube, von der Zeit her sind wir schon durch, oder?
Ja, es reicht jetzt auch langsam mal.
Es reicht, ja. Es reicht. Ich denke, es war ein intensives Thema. Ich habe den Austausch mit dir sehr genossen. Ich liebe das ohnehin, mit dir auf neuen Pfaden zu wandeln, mit dir gemeinsam mein Leben zu entdecken und dein Leben und unser Leben. Ja. Und wenn ihr Lust habt, macht doch einfach mit bei dieser Abenteuerwanderung durch das Sein, das Werden, das Haben, das Können, wie auch immer ihr das bezeichnen wollt. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
Schön, dass du mit dabei warst, dass ich mit dabei war, dass ihr mit dabei und ich kann das direkt so zurückgeben. Es gibt nicht viele Menschen auch in unserem Bereich, mit denen man dann so tief gehen kann, ne?
Also, ja, ich und sich dabei so wohlfühlt, ne?
Ja, also ihr, auch das könnt ihr uns mal gerne entweder in die Kommentare schreiben, aber wenn ihr nicht wollt, könnt ihr uns auch direkt mailen. Aber schreibt uns mal, wenn ihr auch das Gefühl habt in eurem Team, ey, ich kann eigentlich in meinem Team gar nicht so tief gehen und da sind nicht so die Leute, mit denen ich über solche Sachen reden kann. Mhm. Die wollen immer nur das Tagesgeschäft und so, was auch nicht schlimm ist, ne? Aber ich freue mich, dass wir das gefunden haben miteinander, aber ich fürchte, das Glück hat nicht jeder. Ne? Insofern, wir streuen gerne.
Macht's gut da draußen. Genießt das Leben. Ciao, ciao.
Ciao.